herzlich willkommen auch von mir. Ich möchte heute mit euch dieser Frage nachgehen, wie kann ich Gott erleben? Und ich habe euch zum Beginn einen Clip mitgebracht. Ich war vor ein paar Jahren, das war gut, schon wirklich fast 10 Jahre her, mit ein paar Freunden in Norwegen und wir haben dann ziemlich krassen Sport betrieben. Und ich würde sagen, also ich würde es nicht empfehlen, das direkt nachzumachen, aber ich mache es heute tatsächlich auch nicht mehr. Ja, ich bin jetzt verheiratet, so man hat mehr Verantwortung, man hat nicht nur eine Verantwortung für sein eigenes Leben, sondern ich bin jetzt ja Familie und so. Ich kann nicht mehr mein Leben riskieren und aufs Spiel setzen. Deswegen also mit ein bisschen vorsichtig hier diesen Film anschauen, aber einen kleinen Clip. Damals war das halt wirklich eine sehr wilde Zeit. Ich habe mich überreden lassen. Ich hätte es nie gemacht, wenn ich nicht diese Freunde gehabt hätte zu diesem Hobby. Und möchte euch einmal zeigen, weil das war für mich eins der, ich glaube, wirklich intensivsten Erlebnisse, das ich in meinem Leben hatte. Noch intensiver als heiraten, ja? Also, ich möchte euch diesen ganz kurzen Clip zeigen, eine Minute, und dann sage ich gleich was dazu. Also, bitteschön, Film ab. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was sehen. Jumping haben wir damals gemacht, wirklich eine der gefährlichsten Sportarten, also habe ich nicht lange gemacht, aber das war schon eine ziemlich krasse Zeit. Ich kann euch sagen, also muss man sich wirklich eigentlich mal selbst erlebt haben, aber will ich jetzt nicht empfehlen, aber da oben zu stehen, es war in Norwegen, da oben zu stehen an der Klippe und dann dieser Moment, also ich habe die ganz krassen Sachen habe ich nicht gemacht, ja, aber über die Slackline bin ich drüber und dann dieser Moment, bevor du auf die Slackline, bevor du deinen sicheren Felsen verlässt, der noch so ganz, ja, und dann auf die Slackline drauf zu gehen, dieser Moment, wenn dir das Adrenalin in die Adern schießt, dein Herz unglaublich anfängt zu schlagen und du dann, also alles weitet sich. So, das war so ein intensives Erlebnis, diese Aussicht da oben zu haben, den kalten Wind zu spüren, an der Klippe zu stehen. Also ich hab selten, ja, eigentlich nie, ich würde sagen, das ist wirklich das Allerintensivste, was ich jemals erlebt habe. Das war richtig, richtig krass. Und meine These für diese Predigt heute ist, dass so wie ich da oben auf der Klippe in Norwegen stand und das erlebt habe, so intensiv und so real, wie das für mich war und wie ich das alles wahrgenommen habe, das Adrenalin in meinen Adern gespürt habe, genau so kann ich auch Gott erleben. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir sogar so sehr schnell, das, was ich da in Norwegen erlebt habe, war sogar nur Kindergeburtstag gegen das, was manche Leute in der Bibel mit Gott erlebt haben. Der Apostel Johannes war einer von diesen Leuten in der Bibel und der berichtet darüber in einem seiner Briefe, in seinem ersten Brief, wie er Gott erlebt hat. Und das, was er da erlebt, ist so gewaltig, so krass, viel, viel krasser als das, was wir im Video hier gesehen haben, dass er alle guten Manieren des damals üblichen Briefanfangs völlig vergisst und ignoriert. Und es platzt sofort aus ihm heraus, also kein, ja, hallo, ich bin Johannes, ich schreibe diesen Brief an diese und diese Gemeinde, Gnade und Frieden zuvor, sondern es platzt sofort aus ihm heraus und er schreibt, so beginnt er seinen Brief, von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Was für ein Briefanfang. Und eins ist völlig klar, das, was Johannes hier erlebt hat, ist kein normales Erlebnis. Das, was von Anfang an da war, das Wort des Lebens ist erschienen. Er spricht von Gott selbst, der in dem Menschen Jesus auf diese Erde gekommen ist. Er, Johannes, und jetzt ist krass, hat es gehört, hat es mit seinen eigenen Augen gesehen und hat es mit seinen eigenen Händen berührt. ein Gott zum Anfassen. Ein Gott zum Erleben. Nicht bloße Theorie, nicht nur Einbildung oder Wunschdenken, sondern erfahrbare, greifbare Realität. Das, was er erlebt hat, ist viel, viel krasser als das, was ich im Video erlebt habe. Er erlebt Jesus, Gott selbst, hautnah. Er erlebt, wie Jesus Blinde sehend macht. Er erlebt, wie Jesus zu dem Gelähmten sagt, steh auf, nimm deine Liege und geh. Und der Gelähmte steht auch noch auf und nimmt seine Liege und geht. Er erlebt, wie Jesus mit Vollmacht und mit Weisheit lehrt. Er erlebt, wie Jesus übers Wasser läuft, wie er den Sturm stillt. Und er ist dabei, er ist der einzige Jünger wahrscheinlich, der da genau dabei war, als Jesus gekreuzigt wird, als er am Kreuz stirbt. Und Jesus spricht noch mit ihm vom Kreuz herunter. Er sieht ihn sterben und nur 3 Tage später sieht er den gleichen, den er hat sterben sehen, wieder lebendig vor ihm stehen. Keine Einbildung, kein Geist, sondern er legt seine Finger in seine Wunden. Ein Gott zum Anfassen. Und dann, 10 Tage haben wir es hergefeiert, Christi Himmelfahrt. Johannes sieht, wie Jesus in den Himmel auffährt. Er erlebt Gott hautnah. Es muss so krass gewesen sein. Er hat es gesehen, gehört und mit seinen eigenen Augen, Händen berührt. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Aber Christi Himmelfahrt, gutes Stichwort. Das ist ja schön und gut für Johannes und auch für die anderen Apostel und Jünger, die da so mit Jesus unterwegs waren. Aber Jesus ist ja vor 2000 Jahren in den Himmel aufgefahren. Okay, das war damals eine krasse Zeit für die. Ich wäre sehr gerne auch dabei gewesen. Aber Jesus ist ja nicht mehr da. Der läuft ja nicht mehr rum und macht Wunder und stillt einen Sturm und läuft übers Wasser. Kriegen wir ja nicht mehr mit. Ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht hören. Ich kann es nicht mit meinen Händen berühren. Wir haben heute keine Möglichkeit mehr, Gott so unmittelbar, so hautnah, einen Gott zum Anfassen so zu erleben. Nee. Wäre schön, wenn das so wäre, wie in dem Video, so richtig intensives Erlebnis, da auf dieser Klippe zu stehen, auf die Slackline zu stehen oder darunter zu springen, so Gott zu erleben, aber es geht nicht. Ist nicht möglich. Und Manuel, mal ehrlich, warst du wirklich in dem Video zu sehen? Hab dich da jetzt gar nicht so richtig erkannt. Hattest einen Helm auf, oder? Bestimmt. Wer mich ein bisschen besser kennt, der weiß, also so Bühne geht noch, aber so ab hier habe ich ziemlich stark Höhenangst. Ich habe sehr fasziniert in Norwegen von dieser Klippe runtergeschaut, aber von meinem Sofa aus. Eingepackt mit einer Decke, gewärmt von meiner Frau, habe ich diesen Film im Fernsehen gesehen. Und ich habe diese Angst und das Adrenalin habe ich irgendwie gespürt, weil ich bin da so mitgegangen. Ich dachte so, oh, der springt da runter. Aber eben nur als Zuschauer. Und ich glaube, dass es tatsächlich vielen Menschen heute so geht, wenn sie die Bibel lesen. Wir sitzen auf dem Sofa oder ihr sitzt jetzt gerade hier im Gottesdienst oder im Rallye-Unterricht oder wo auch immer und wir hören oder lesen, was andere Menschen mit Gott erlebt haben. Wir sind vielleicht sogar völlig fasziniert davon und sind so ein bisschen im positiven Sinne auch neidisch auf diese Menschen so, boah, ich würde auch gern sowas erleben. Ich würde auch gern damals dabei gewesen sein, wie Jesus diese Wunder getan hat, wie er den Gelähmten geheilt hat. Wenn Jesus für mich mal Feuer vom Himmel fallen lassen würde, das wäre schon was. Dann würde es mir auch nicht so schwer fallen, an ihn zu glauben. Es ist schon echt krass, was andere Leute da scheinbar mit Gott erlebt haben. Das höre ich mir auch gerne an, während ich auf meinem Sofa sitze, so wie ich mir diesen Film von den Basejumpern auf meinem Sofa sehr gerne angeschaut habe und sehr fasziniert war und das Adrenalin gespürt habe. Aber also jetzt loszugehen und mit Fallschirmspringen zu üben, mir eine Slackline zu kaufen, zu trainieren, das Ticket nach Norwegen zu ziehen, ja, weiß nicht. Habe ich nicht gemacht. Also, kann ich auch gar nicht. Ich meine, ich habe Höhenangst ab hier. Geht nicht. Und dann, jetzt habe ich Familie, ich bin verheiratet. Ich kann nicht mehr mein Leben so riskieren. Das muss man ja auch schon wirklich, wirklich wollen, das zu machen, ja? Ich glaube, ich bleibe lieber auf meinem Sofa sitzen. Und dann sehe ich, oh, da gibt es ja auch schon den nächsten Film über die Besteigung des Mount Everest. Der ist auch sehr interessant. Dann schaue ich mir den mal an. Der Einwand mit Christi Himmelfahrt ist natürlich sehr berechtigt. Ja, ist so. Jesus lebt nicht mehr zum Hören, zum Sehen und geschweige denn zum Anfassen auf dieser Erde. Aber Jesus selbst hat seinen Jüngern gesagt, es ist gut für euch, dass ich gehe, denn dann, und jetzt kommen wir zu unserem Johannesbrief zurück. Johannes schwärmt uns also davon vor, wie er Gott erlebt hat. Er hat ihn gehört und angefasst und gesehen mit seinen eigenen Augen. Aber er reibt uns das nicht unter die Nase und sagt, guck mal, was ich Geiles erlebt habe und ihr, naja, ihr müsst halt, ja, so. Nee, das macht er nicht. Sondern er schreibt uns das aus folgendem Grund. Wir lesen direkt weiter, Verse 3 und 4. Und warum verkünden wir euch das, schreibt er, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid, mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Johannes schreibt diesen Brief an Christen, die in exakt derselben Lage sind wie wir. Sie haben Jesus auch nicht mehr gesehen, nicht gehört, nicht angefasst. Aber er schreibt ihnen, damit sie zusammen mit den Aposteln erleben, was es heißt, mit dem Vater und mit Jesus verbunden zu sein. Das ist der Hammer. Ich muss nicht auf meinem Sofa sitzen bleiben und mir nur anhören, was andere über Gott erlebt haben. Ich kann da oben selbst auf der Klippe in Norwegen stehen und runterschauen. Die gähnende Tiefe unter mir, die Kälte, das Adrenalin in den Adern spüren, das Schwingen der Slackline durch den Wind. Genauso kann ich auch Jesus erleben, sagt Johannes. Nicht ich, sagt Johannes. Deswegen schreibt er uns diesen Brief überhaupt. Wenn das stimmt, dann wird die Antwort wohl in diesem Brief zu finden sein auf die Frage, wie kann ich denn Gott erleben? Und es ist super spannend, mal den ersten Johannesbrief auf diese Frage hin zu scannen. Ist sehr, sehr vielfältig, wie man Gott erleben kann. Da steckt sehr, sehr viel drin in diesem Brief. Aber im Grunde ist es recht einfach, die Antwort. Johannes sagt, du willst Gott erleben? Zwei Dinge kommen immer wieder in seinem Brief vor. Johannes sagt, eine Sache brauchst du und eine Sache musst du tun. Dann erlebst du Gott. Wie kann ich also Gott erleben? Die eine Sache, die du brauchst, ist den Heiligen Geist. Und die eine Sache, die du tun musst, ist zu lieben. Zu lieben. Hier die Verse, die wohl den ersten Johannesbrief am besten komplett zusammenfassen. Gottes Gebot ist, wir sollen an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben und wir sollen einander lieben, wie Jesus es uns aufgetragen hat. Wer Gottes Gebote befolgt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und dass Gott in uns lebt, erkennen wir daran, dass er uns seinen Geist gegeben hat. So einfach, nur zwei Zutaten, Geist und Liebe. Schauen wir uns die erste Zutat an. Jesus sagt seinen Jüngern, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht wegginge, käme der Helfer, der Heilige Geist, nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus kann als Mensch nur mit ein paar wenigen anderen Menschen unterwegs sein. Ja, liegt in der Natur der Sache, nur wenige können ihn erleben. Er kann nicht gleichzeitig am See Genezareth sein und in Jerusalem und auch noch in Mülheim. Das geht nicht. Er kann immer nur entweder am See Genezareth oder in Jerusalem sein, aber nicht gleichzeitig. Aber der Heilige Geist kann. Er ist nicht an die Grenzen des Menschseins gebunden. Er kann gleichzeitig bei Milliarden von Menschen sein. In Lissabon, in Prag, in Tel Aviv, Singapur und in Mülheim an der Ruhr. Und er ist es. Das feiern wir heute an Pfingsten. Ja, Jesus ist in den Himmel aufgefahren, aber nur 10 Tage später löst er sein Versprechen ein. Ich lese aus Apostelgeschichte 2. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie, die Jünger, wieder alle am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm, so wie heute vielleicht, ja? Passend zu Pfingsten. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie etwas wie Feuerzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfests hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns ihn in seiner Muttersprache reden hört? Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat es zu bedeuten, fragten sie sich einander. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Aber die Jünger, die hatten eine Erklärung dafür. Gott hatte seinen Geist gesandt. Und jetzt geht die Chose erst richtig los. Die krassen Erlebnisse, die die Jünger damals mit Jesus erlebt hatten zu seinen Lebzeiten, die sind lange nicht vorbei. Jesus sagt sogar, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Noch größere Dinge tun als Jesus. Die Jünger erleben, wie sie mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet werden, um Zeuge zu sein für Jesus. Die Angst, die sie hatten, als Jesus gekreuzigt war, sie hatten auch Angst, dran zu kommen, war verflogen. Sie stellen sich vor Menschenmassen mit Tausenden von Menschen und fangen an, über diesen auferstandenen Jesus zu predigen. Sie beten für den Gelähmten am Tempeltor und der Gelähmte, genau wie Jesus es getan hat und bei Jesus hat es funktioniert und sie erleben, Jesus ist nicht mehr da im Himmel, aber es erleben es trotzdem. Ja, der Gelähmte steht auf und geht. Sie beten, als Petrus im Gefängnis sitzt. Jakobus wurde schon getötet sogar für seinen Glauben und Petrus sitzt im Gefängnis und erwartet das Gleiche. Herodes wollte ihn am Morgen verhören und die ganze Gemeinde kommt zusammen und betet für diesen Petrus. Und was passiert? Ein Engel kommt zu Petrus, packt die Ketten weg, macht die Türen auf, lässt die Wachen einschlafen und führt Petrus aus diesem Gefängnis heraus und auf einmal steht er vor ihnen. Sie können es gar nicht glauben. Sowas erleben diese Jünger damals. Sie erleben, wie sie für ihren Glauben verfolgt werden und trotzdem immer wieder voll Liebe und Hoffnung und Freude sein können. Und sie erleben sogar, dass genau die, die sie verfolgt haben, die sie steinigen, die sie töten wollen, auf einmal auch anfangen, sich zu bekehren zu diesem Jesus, dass Jesus ihnen begegnet. Paulus ist das beste Beispiel. Und dann anfängt der Paulus ebenfalls Gemeinden zu gründen und von diesem Jesus zu erzählen. Sie erleben, wie Menschen ihren Besitz untereinander teilen, die vorher nichts hatten. Jetzt haben sie auf einmal ein größeres Ziel und merken, ey, es geht nicht mehr nur darum, reich zu werden. Ich teile meinen Besitz. Sie erleben, wie sie mal wieder im Gefängnis sitzen. Paulus und Barnabas Loblieder singen zu Gott und Gott schickt ein Erdbeben und die Türen gehen auf und die Fesseln fallen ab. Solche Dinge, diese Liste könnte ich noch weiter und weiter und weiter führen. Bis heute, 2000 Jahre danach, erleben Milliarden von Menschen Gott. Einfache Fischer, Zöllner, Ergotherapeuten, Bauarbeiter, Mönche, Studenten, Kellner, Lehrer und Schüler. Sie erleben Gott, weil Jesus seinen Geist zu ihnen gesandt hat. Und das tut Jesus bis heute. Er sendet seinen Geist auf seine Jünger, auf die, die an ihn glauben und ihm nachfolgen. Du willst Gott erleben? Du hast keine Lust mehr, dir nur noch auf dem Sofa zu sitzen und anzuhören, was andere mit Gott erlebt haben? Dann lass dich vom Geist erfüllen. Das ist die eine Sache, die du brauchst, den Heiligen Geist. Aber eine zweite Sache musst du tun. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und traue mich zu sagen, wenn du Gott erleben willst, dann musst du lieben. Und hier ein kleiner Einschub, bevor jetzt gleich alle aufschreit. Wenn du von Gott geliebt werden willst, musst du gar nichts tun. Er liebt dich, Punkt. Wenn du möchtest, dass Gott dir vergibt, musst du an Jesus glauben und ihn darum bitten. Und in der Bibel steht, er wird dir vergeben, er wird dir seinen Geist schenken, er wird dich zu seinem Kind machen und dir ewiges Leben geben. Aber wenn du jetzt Gott erleben willst, dann musst du lieben. Daran lässt Johannes keinen Zweifel. Er schreibt in seinem Brief, dass wir Jesus nicht gesehen und gehört und angefasst haben, ihn aber ebenso erleben können. Und das, wovon Johannes immer und immer und immer und immer wieder in seinem Brief schreibt, ist das Lieben. Ich habe euch ein paar Verse mitgebracht, eine kleine Auswahl. Hier zum Beispiel, darum geht es bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, wir sollen einander lieben. Die Liebe haben wir ja darin erkannt, dass Christus sein Leben für uns hergegeben hat. So müssen auch wir bereit sein, das Leben für unsere Geschwister herzugeben. Ah, das ist eins zu weit. Stellt euch vor, da ist jemand, der seinen Lebensunterhalt gut verdienen kann und er sieht einen von den Gläubigen in Not, aber er verschließt sein Herz vor ihm und hat kein Mitleid. Wie kann denn da die Liebe Gottes in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur in schönen Worten bestehen, unser Tun muss ein echter Beweis dafür sein. Und dann nochmal, Gottes Gebot ist, wir sollen an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben und wir sollen einander lieben, wie Jesus es uns aufgetragen hat. Wer Gottes Gebote befolgt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und dass Gott in uns lebt, erkennen wir daran, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Der Geist Gottes befähigt uns zu lieben, so selbstlos zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Seine Freunde kann jeder lieben, eine schöne Frau kann jeder lieben, ja? Aber Gottes Geist befähigt uns sogar dazu, unsere Feinde zu lieben. Die zu lieben, die uns verfolgen, die uns sogar töten wollen. Zu lieben, Gott zu lieben, unsere Nächsten zu lieben, ist das höchste Gebot, sagt Jesus, das alles andere an Gesetzen mit einschließt. Und diese Liebe, sagt Johannes, sollen wir nicht nur im Herzen spüren, die sollen wir nicht nur mit dem Mund bekennen, sondern in der Tat. All die Dinge, die die Jünger nach Pfingsten erleben, erleben sie, weil sie ihren Nächsten und Gott lieben in der Tat. Von Jesus zu erzählen, ist eine Art zu lieben. Für Petrus im Gefängnis zu beten, heißt Petrus zu lieben. Den Gelähmten am Tempeltor zu sagen, wir können dir kein Geld geben, aber was wir dir geben können, ist unser Gebet, dass du gesund wirst, ist eine Art zu lieben. Gott im Gefängnis Loblieder zu singen, heißt Gott zu lieben. Sein Besitz mit anderen zu teilen, heißt Gott und die Menschen zu lieben. Und hier kommen wir wieder auf mein Video aus Norwegen zurück. Du lebst mit Jesus, der Heilige Geist lebt in dir und du bist jetzt ready, Gott zu erleben. Was machst du? Du setzt dich auf dein Sofa und schaltest den Fernseher ein. Bibel-TV. Was kommt? Sendung Mensch, Gott. Richtig gute Sendung. Da sitzen Leute und erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Und du wirst ermutigt in deinem Glauben, diese Geschichten von anderen zu hören, aber es hat nichts mit Lieben zu tun. Du sitzt jetzt in diesem Gottesdienst und hoffentlich ist es so, dass meine Predigt deinen Glauben ermutigt, aber es hat nichts mit Lieben zu tun, dass du hier sitzt. Johannes Hartl hat es einmal auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, lieben ist ein Tunwort, ein Verb, ein Tunwort. Du tust etwas, du wirst aktiv. Die Liebe holt dich raus, die treibt dich raus, raus aus deinem Sofa, raus aus deinem Stuhl hier und die treibt dich hin zu den Hungernden, zu den Leidenden, zu den Gefangenen, zu den Notleidenden, zu den Armen, zu den Verletzten, zu den Verlorenen. Und das ist nicht mal ein tiefes geistliches Prinzip, ja? Es ist dasselbe Prinzip wie immer und überall. Wenn ich auf meinem Sofa sitze und diesen Film von den Norwegen Basejumpern, Slackline-Springern da angucke, erlebe ich gar nichts. Was muss ich machen, wenn ich was erleben will? Ja, ich kaufe mir die Slackline, ich suche mir zwei Bäume im Bürgerpark, ich rufe den Jonathan an und wir gehen dahin und trainieren zusammen mit seinem Hund. Und dann ziehen wir uns das Ticket nach Norwegen, wir klettern auf den Berg hoch und dann stehen wir da oben und denken, uiuiui, ist das tief. Und dann, wir sind ehrlich, klettern wir wieder runter. Aber wir haben was erlebt. Wir waren draußen in real life. Und genauso ist es doch im Glauben. Wie kannst du Gott erleben? Geh raus. Geh raus ins real life und liebe deinen Nächsten. Und ich sag dir, das wird sogar ein weit krasseres Abenteuer sein, als da oben in Norwegen zu stehen. Zum Schluss habe ich euch eine kleine Liste mitgebracht von Dingen, die du ganz praktisch umsetzen kannst. Kannst du direkt heute mit anfangen. 5 ganz simple Dinge. Das erste, lass dich vom Geist erfüllen. Bete jeden Morgen ganz einfach diesen einen Satz, Heiliger Geist, erfülle mich. In Epheser 5, Vers 18 sagt Paulus, berauscht euch nicht mit Wein, führt nur zu einem zügellosen Wesen, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Starte jeden Tag mit diesem einfachen Gebet, Heiliger Geist, erfülle mich. Und dann, zweiter Punkt, frag den Heiligen Geist, ob er dir was sagen möchte. Ich mache das ab und zu in meiner Gebetszeit. Ich stelle einfach ganz direkt diese Frage, Heiliger Geist, was willst du mir heute sagen? jetzt in diesem Moment. Und dann höre ich hin, ob Gott meine Gedanken auf etwas Bestimmtes lenkt. Und ich habe es schon so oft erlebt, dass da in diesem Moment dann der Heilige Geist mir was aufgetan hat, mir was gezeigt hat, was richtig cool war. Bete für eine Sache, die dich Glauben kostet. Dritte einfache Sache. Wir haben heute in dieser Woche die Gebetswoche gehabt und ich habe am Mittwoch im Mittwochsgebet dafür gebetet, dass der Straßenstrich in Mülheim, ja, wenn du so Richtung Duisburg Zoo fährst, da ist so ein Parkplatz, da ist ein Straßenstrich. Ich habe dafür gebetet, dass dieser Straßenstrich dicht machen muss aufgrund mangelnder Nachfrage. Nicht, weil die Polizei oder irgendwas, sondern auf mangelnder Nachfrage. Es kostet mich richtig viel Glauben, das zu beten. Aber das machst du. Du suchst dir eine Sache, die dich Glauben kostet und dann betest du die. Und dann fährst du hin nächste Woche und guckst, ob er noch da ist, der Straßenstrich. Und wenn ja, dann schnappst du dir einfach ein, zwei Leute und betest weiter. Denn Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und so zu beten, ist eine Art zu lieben. Der vierte Punkt, lade jemanden zum Kaffee ein. Der Pastor in Potsdam, wo wir Gemeinde gegründet haben, der hat immer zu mir gesagt, Manuel, das Einfachste, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, ist, ihn zum Kaffee einzuladen. Mir hat noch nie jemand Abfuhr gegeben. Alle haben mir gesagt, ja, okay, klar, können wir machen. Nächste Woche, ja, hast du einen Termin, okay. Und dann fragst du nach seiner Lebensgeschichte. Hey, was hast du gemacht? Wo kommst du her? Wie geht's dir? Wie geht's dir jetzt? Und die Leute erzählen und dann kommst du mit ihnen ins Gespräch und du hörst richtig gut hin und hörst richtig gut zu und gleichzeitig hörst du, ob der Heilige Geist dir was sagen möchte, wo du jetzt da Gottes Worte reinsprechen sollst. Von Jesus zu erzählen, ist eine Art zu lieben. Und dann, fünfter Punkt, helf Menschen in Not. Liebe konkret. Investiere dich zum Beispiel in die Aufwindarbeit hier in der Innenstadt mit Drogenabhängigen oder verleihe dein Auto an Leute, die sich kein Auto leisten können. Lade Menschen zum Essen ein, die niemanden einladen würde, weil sie eklig sind oder nerven. So zu helfen, ist eine Art zu lieben. Wenn du diese paar Dinge hier machst, so kleine Schritte, ganz klein, Geist und Liebe, dann bin ich mir sicher, wirst du Gott erleben. So wie die Jünger in der Apostelgeschichte Gott erlebt haben. Und ich wäre nicht überrascht, wenn diese Erlebnisse krasser wären als alles, was du in Norwegen auf der Slackline erleben könntest.